Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden.
So, Papst, das Grand Finale unseres München-Aufenthaltes. Wir sind nach wie vor im Wirtshaus.
Und ich habe meine vierte halbe, aber alkoholfrei.
Alkoholfrei. Ja, ich habe die vierte normale halbe, aber ich wiege ja auch 105 Kilo, bei mir wirkt das nicht so viel.
Ja, aber das ist auch ein sehr langer Tag.
Das ist ein sehr langer Tag gewesen, aber wir haben es endlich geschafft. Wir sind am Highlight angekommen, ohne das zu sehr zu werten, aber ich bin sehr stolz und sehr froh.
Guck mal, draußen wird schon geklatscht hier.
Richtig, ja, direkt
für unseren Gast.
Lena, Magdalena Rogel, ist bei uns. Ich glaube, ich hatte sicherlich schon mal in ein, zwei Folgen über dich gesprochen, weil wir zusammen auf dem Panel beim Beyond Economy Festival zusammen waren. Ich hatte in der letzten Folge darüber gesprochen mit Marc, der das Ganze organisiert, und denk immer noch darüber nach, was du gesagt hast, über unser Panel, unsere Nach- und Vorgespräche, und dachte, das wäre mir ein riesiges Anliegen, wenn du zu uns im Podcast kommst. Und ja, es hat geklappt. Wir dachten, Papst und ich habe Papst den Vorschlag gemacht, er meinte, gut, aber dann muss ich nach München kommen, das müssen wir live machen, das machen wir nicht remote. Und ja, jetzt bist du da. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du an einem Samstagabend hier mit uns im Wirtshaus sitzt und einen Podcast aufnimmst.
Ja, danke euch für die Einladung. Also, könnt ihr mir schlimmere Samstagabende vorstellen? Bierchen und ein gutes Gespräch.
So.
Ich mich drauf.
Sehr schön. Oskar hat mir die Erlaubnis gegeben, dass ich, weil wir diese Folge ja in beiden Podcasts ausstrahlen, Zoomer meets Boomer und On the Way to New Work, unsere On the Way to New Work Signature-Frage stellen, weil sie auch Oskar interessiert. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
Ja, damit könnte ich wahrscheinlich jetzt die ganze Podcast-Folge füllen.
Würde ich nehmen.
Weil mein Weg tatsächlich ein sehr, sehr ungewöhnlicher ist. Also ich habe nicht den klassischen Corporate-Weg genommen, den viele gehen. Ich bin erstmal Kinderpflegerin geworden. Und da gab es auch eine kleine Vorgeschichte. Ich war auf dem Gymnasium und habe aber die Schule abgebrochen, weil ich wahnsinnig schlecht war in der Schule. Also ich war wirklich so eine, die sich immer so von Jahr zu Jahr gehangelt hat. Dann bin ich auch mal durchgefallen. Und für mich hat sich damals ganz stark der Glaubenssatz entwickelt, weil ich bin halt nicht so schlau. Und
hast du es auch gehört von deinem Umfeld?
Ja, schon, doch. Also immer wieder mal, dass ich fürs Gymnasium ja vielleicht nicht geeignet wäre. Und ja, ich habe mich dann während der Schulzeit schon sehr stark mit eher den sozialen Themen beschäftigt, war Schülersprecherin, habe die Schulfeste gemacht und so. Und habe dann eben einfach gesagt, okay, das ist nichts für mich. Ich werde das Abi sowieso nicht schaffen. Also fange ich eine Ausbildung an, und ich wollte schon immer Kinderpflegerin werden. Das war ein ganz großer Traum von mir, mit Kindern zu arbeiten und im sozialen Bereich zu arbeiten. Und ganz schön war tatsächlich so der Wechsel von Gymnasium zur Berufsschule, weil ich plötzlich eine Einserschülerin war und gemerkt habe, wenn man mal das lernen darf, was einen begeistert, das macht erstaunlicherweise einen ganz großen Unterschied.
Mhm. Ja, stärkenorientiertes Lernen. Ja.
Absolut, genau. Und ja, in dem Beruf habe ich dann 5 Jahre gearbeitet, bin währenddessen sehr, sehr jung Mama geworden. Und war dann aber alleinerziehend mit 2 kleinen Kindern in München, einer der teuersten Städte Deutschlands, mit dem Gehalt einer Kinderpflegerin. Und wow, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht weiterreden, dass die Rechnung nicht aufgeht. Und das war tatsächlich so ein Punkt für mich, der sehr herausfordernd war, weil ich diesen Job so geliebt habe. Und mich so das Gefühl hatte, ich muss jetzt meinen Traum irgendwie aufgeben. Aber ich glaube, ich habe dadurch auch einfach den Mut entwickelt und habe gedacht, okay, ich kann jetzt eh nicht mehr viel verlieren. Jetzt gucke ich einfach. Und dann habe ich erstmal als Aushilfe in der digitalen Medienbranche angefangen, damals bei Focus Online hier in München.
Krass.
Hab Community Management gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele Zuhörende das noch kennen. Das war nämlich quasi kurz vor Social Media. Da hat man noch Kommentare auf den Seiten moderiert. Das war mein Job. Und habe dann aber gemerkt, hey, ich kann eigentlich lernen. Und wenn mich Dinge begeistern, dann kann ich mich da auch reinfuchsen. Und so habe ich mich dann spezialisiert auf Unternehmenskommunikation und bin dann vor 10 Jahren zu Microsoft gewechselt, um dort Unternehmenskommunikation zu machen. Mhm. Und habe nach ein paar Jahren intern nochmal gewechselt von PR zu HR und war dann die letzten Jahre Diversity and Inclusion Lead.
Also das hast du so schnell erzählt, da wird mir ganz schwindelig, weil du ja so viele Stationen da quasi, oder ja, also auch Parameter mal so gestriffen hast, Jungmutter, dann 2 Kinder, alleinerziehend, in der teuren Stadt. Ich würde gerne einmal reingrätschen in dieses Thema Verabschieden vom Traumberuf und jetzt dann ja, aufgrund von auch finanziellen Gründen in das Neue eintauchen. Wie das war, was du da, sagen wir, auch für Steine im Weg hattest. Also es klingt ja irgendwie so, als wenn Burda Talent bei dir gesehen hat und gesagt, es ist mir doch egal, was die gelernt hat oder ob die Abi hat, ist eine coole Frau. War das so oder?
Nee, ehrlicherweise, es war gar nicht so. Das war so die Zeit, wo man irgendwie jede Aushilfe brauchen konnte,
ah, okay,
die es gab.
Ich habe Bruder Pech gehabt.
Also, da bin ich mal ganz ehrlich, so bin ich da reingerutscht. Aber ja, ich hatte dann schon, glaube ich, für mich ja auch den Ehrgeiz zu zeigen, dass ich eben nicht nur Aushilfe sein kann. Und relativ kurze Zeit, nachdem ich dort überhaupt erst angefangen habe, hat die damalige Abteilungsleiterin aufgehört, weil sie selbst in Elternzeit gegangen ist. Und dann wurde ich gefragt, ob ich die Abteilung übernehmen will. Und das hätte ich nie gemacht. Ich hätte nie den Mut dazu gehabt. Aber wenn man 2 kleine Kinder zu Hause hat und weiß, okay, ich muss den Laden irgendwie am Laufen halten, dann hat man ziemlich viel Mut. Und so habe ich das übernommen und ich glaube, das ist was, was mich wahrscheinlich sehr ausmacht. Ich liebe Menschen, ich liebe es, mich mit Menschen zu connecten. Und ich hatte das große Glück, dass ich intern einen ganz tollen Menschen gefunden habe. Liebe Grüße an Sandra an der Stelle, die damals bei Burda Tomorrow Focus quasi in der Holding gearbeitet hat und die dann ganz lustig auf einer Weihnachtsfeier zu mir gekommen ist und gesagt hat, so, ey, du kannst da nicht bleiben, du musst jetzt in die Unternehmenskommunikation kommen, wir brauchen jemanden wie dich. Und ich glaube, das sind so tolle Momente, wenn
du gesehen wirst.
Ja, Menschen was in einem sehen, was man vielleicht selbst noch gar nicht so sehen kann. Und einfach sagen so, hey, ich nehme dich jetzt an der Hand, du kommst jetzt mit. Und das war wirklich für mich ein ganz, ganz toller Moment. Und da durfte ich einfach nochmal einen Riesenschritt machen, was mein eigenes Wachstum betrifft, meine Sichtbarkeit betrifft, weil Unternehmenskommunikation dann ja auch nach außen sehr sichtbar ist. Und das war für mich, glaube ich, ganz wichtig.
Super. Und der Sprung zu Microsoft, war das irgendwie, hast du dich auf eine Stelle beworben oder war da ein Headhunter oder wie bist du da hingekommen?
Das war lustigerweise eigentlich eine ähnliche Geschichte. Ich habe damals sehr stark Social Media genutzt, weil ich ja bis heute weder Abitur noch Hochschulstudium habe. Also wusste ich, ich muss mich irgendwie gut vernetzen, um auch gesehen zu werden. Ich wusste, der klassische Bewerbungsweg funktioniert für mich nicht.
Also damals auch schon LinkedIn. Du bist jetzt nicht erst vor 3 Jahren.
Nee, tatsächlich. Ich bin seit 15 Jahren auf LinkedIn. Absurd, aber so ist es.
Man sieht, es funktioniert.
Ja. Ich dachte, du sagst jetzt, man sieht es dir nicht an.
Auch das.
Nee. Ja, und habe LinkedIn sehr genutzt, aber auch damals noch Rest in Peace Twitter. Das war doch eine große Sache. Und über Twitter habe ich eine junge Frau kennengelernt, die sehr ähnliche Interessen hatte wie ich und damals bei Microsoft gearbeitet hat.
Ja, krass.
Jetzt nochmal einen lieben Gruß an Annalena Müller. Die ist mittlerweile bei Siemens, war zwischendurch bei Volkswagen, hat also auch eine ordentliche Karriere gemacht. Und Annalena hat damals eben gesehen, so Mensch, die macht irgendwie coole Kommunikation, die traut sich was. Ich glaube, ich habe mich deshalb was getraut, weil ich einfach keine Ahnung hatte, wie es vielleicht in irgendwelchen Lehrbüchern steht. Ich habe es eben so gemacht, wie ich es gefühlt habe. Und so hat Annalena mir die Tür zu Microsoft geöffnet und dann bin ich da gelandet. Auch das hätte ich mir, glaube ich, nie ausgesucht und nie zugetraut. Aber das ist eben das Schöne, wenn Menschen an einen glauben.
Aber kam das so über den Prozess, dass du diesen Glauben an dich selbst mehr gefunden hast? Oder gab es so einen Punkt in deinem Leben, wo du gemerkt hast,
Ich kann was.
Ja, ich glaube, das lief dann irgendwie schon parallel. Also ich habe dann schon gemerkt, die Kommunikation, die ich mache, kommt sehr gut an. Die funktioniert richtig gut. Dann kamen da die ersten Preise um die Ecke für irgendwelche Kampagnen und ich dachte mir, wow, okay, interessant. Ich muss aber auch da sagen, ich bin bis heute jeden Tag dankbar für meine Ausbildung, die ich gemacht habe, weil ich sag's ganz ehrlich, wer mit einer Gruppe von kleinen Kindern kommunizieren kann, der hat Kommunikation richtig verstanden und der hat Leadership richtig
natürlich
verstanden.
Mm, ja.
Und das meine ich null despektierlich, sondern wirklich ganz, ganz klar, so wie es ist. Wenn man so viele unterschiedliche Persönlichkeiten hat, man muss so klar kommunizieren, man muss so motivierend sein, man muss vielleicht auch ungewöhnliche Wege finden.
Konflikte früh erkennen.
Ja, richtig. Und auch gucken, was brauchen die individuell, um zu wachsen. Und ich habe dann gemerkt, hey, das ist eigentlich nichts, wofür ich mich verstecken muss, sondern im Gegenteil, das ist was, was mich einzigartig macht. Und ich darf das auch mehr zeigen und ich darf damit auch mehr nach vorne gehen. Und ich glaube, so kam dann auch ein bisschen mehr Mut zu Sichtbarkeit und kann mich dann erinnern, als es die ersten Artikel über mich gab, das hat sich ganz komisch angefühlt und ich hatte ehrlich Angst, sage ich euch, weil ich wusste, okay, da kommt jetzt nächste Woche ein Artikel, da steht ganz groß drin, dass ich kein Abi habe und dass ich nicht studiert habe und was dann?
So ein bisschen Imposter auch so? Oder?
Halleluja, aber wie? Ja. Und ich habe aber gemerkt, es ist eigentlich das Gegenteil von dem, was ich befürchte. Es ist nicht, dass die Leute irgendwie mich blöd anschauen.
Ein großer Respekt und Anerkennung für das,
ja,
was du machst.
Das einerseits, aber vor allem ganz viele Menschen, die sich motiviert fühlen, genau gesehen fühlen, die sagen so, boah, wie cool und ich will auch eine Veränderung, ich würde auch so gern einen Quereinstieg machen und das ist ja das Schöne. Ich meine, das kennt ihr auch total, wenn man irgendwie merkt, einfach mit dem, wie man ist und was man tut, kann man Menschen begeistern. Das ist doch ein riesiges Geschenk.
Superschön.
Das größte Geschenk, ja. Weil das, also ich meine, ich verbinde dich, glaube ich, wie keine zweite, auch mit diesem Thema psychologische Sicherheit, so auch jetzt im Kontext von KI, wo ich mich immer mehr damit beschäftige, wie essentiell es für uns alle ist, das zu leben, zu spüren, in Führung zu leben. Wann war so für dich der Punkt, dass du gemerkt hast, dass das vielleicht auch einer der treibenden Faktoren ist, dass du dich so entwickeln kannst, also einmal dadurch, dass du das ja lebst, auslebst, aber auch dann in der Firma ja erlebt hast. Wann war da so der Punkt, wo du dich mit dem Thema dann auseinandergesetzt hast?
Ich weiß gar nicht, ob das so einen Moment gab, aber wenn du es jetzt so sagst, ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich, das habe ich sehr noch im Kopf, KollegInnen stehen in der Kaffeeküche, unterhalten sich über ihre Auslandssemester und ich merke so richtig, wie irgendwie meine Brust sich zuschnürt und ich mir denke, shit, wie komme ich aus der Situation raus, weil ich kann nichts erzählen von meinen Auslandssemestern, ich habe das nicht und ich will nicht, dass die das rausfinden. Und im Nachhinein weiß ich genau, das war ein Moment von ganz, ganz großer psychologischer Unsicherheit und ich weiß einfach, was das mit mir gemacht hat und ich glaube, deshalb kann ich das so gut nachfühlen, was das mit Menschen macht. Und ich hatte dann aber auch eben die umgekehrten Momente, wo ich gespürt habe, Menschen glauben an mich, Menschen sehen mich und Menschen wollen, dass ich das tue, was ich tue. Ich habe Chefs und Chefinnen, die mir total vertrauen, die mir voll freien Lauf lassen. Und wie viel Kreativität daraus entsteht und wie viel Positivität auch und Enthusiasmus und Motivation vor allem. Also es ist ja eine enorme Produktivität, die Unternehmen dadurch bekommen, wenn sie eben psychologische Sicherheit wirklich vorleben und wenn sie das auch ganz stark in ihren Leadership-Frameworks einfach mit eingearbeitet haben.
Also ich habe das große Glück gehabt, Amy Edmondson kennenzulernen, die auch bei uns im Podcast war. Und ich weiß noch, als ich ihren ersten Artikel, es war Harvard Business Review, gelesen habe und dann das Buch, ich habe mich selber so geschämt, weil ich so gesehen habe, dass ich in meiner beruflichen Entwicklung wirklich Phasen habe, wo ich immer gedacht habe, ah ja, du bist ja der Nette und du bist ja auch so ein Everybody's Darling, was die schlimme Umschreibung ist von Konfliktscheu.
Humble Dude.
Und so, und auch als mein erster Businesspartner André und ich uns getrennt haben, ja, der erste Idiot, ich bin der Tolle, heute weiß ich, wir waren beide Idioten und auch beide toll, aber haben es halt nicht synchron gekriegt und habe es jetzt nochmal stärker gelernt über die Ausbildung zum Clifton Strengths Coach. Und
ja,
zwar,
toll.
Da kommt dann auch dieses Thema mit nicht nur Diversität im Alter, Diversität, Religion, Sexualität und so weiter, sondern Diversität im Denken.
Ja.
Also ich glaube heute, dass wir alle neurodivers sind.
Ja.
Und ich habe dann irgendwann gemerkt, also bei mir wurde zum Beispiel, ich habe als Stärken sehr stark nach vorne getriebene Ideen, Tatkraft, Leistungsorientier, Arrangeur, also alles immer tschakka-tschakka nach vorne. Mhm. Und ich war früher der Typ, der in Meetings gesagt hat, und das Schlimme war, mein Partner André war auch so, wenn jemand mit Problemen kam, komm mir nicht mit Problemen, komm mir mit Lösungen.
Ja.
Das Schlimmste, was du machen kannst, genauso wenn du andersrum bist, wenn du jemand bist, der immer die Probleme gut erkennt und prozessorientiert ist, zu jemandem, der gute Ideen hat, sagt, jetzt kommt der Paradiesvogel wieder oder die Spinnerin. So. Und dieses psychologische Sicherheit heißt eben wirklich auch zu akzeptieren, dass Menschen anders denken und sie nicht dafür zu verurteilen oder irgendwas zu verlangen, was sie gar nicht können. Und also dieses Thema ist wirklich so wichtig. Wir haben gerade ja im Vorgespräch über Karin Lausch gesprochen, die gerade da was geschrieben hat. Also ich glaube, da sollten wir ruhig mal reinbohren.
Absolut.
In das Thema, auch vielleicht wie du es bei Microsoft erlebt hast. Also wie ist dir das Thema da begegnet?
Was hast du für einen Raum geschaffen, ne?
Ja.
Also ja, also ich finde, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema und danke, dass du auch das gerade so ehrlich beschrieben hast und auch so selbstreflektiert. Und was mir dabei immer so einfällt, ist wirklich der Begriff Selbstbewusstsein. Und ich sage das ganz klar mit dieser kleinen Pause zwischendurch, weil ich eben finde, dass wir diesen Begriff im Alltagssprachgebrauch ganz
völlig
falsch nutzen.
Mhm.
Wir nutzen es immer als Coolness und Stärke, aber was es ja eigentlich beschreibt, ist wirklich, sich bewusst zu werden, wer bin ich, was macht mich aus? Genauso wie du sagst, wo habe ich vielleicht ein ganz falsches Bild über mich selbst oder denke ich bin so und so, aber ich bin es gar nicht. Aber auch, wo liegen meine Stärken? Weil ich glaube, da müssen wir anfangen. Also wir müssen bei der Selbstverantwortung anfangen und gucken, wer bin ich wirklich und uns darüber bewusst werden. Das ist oft einfach auch unangenehm, wenn man sich da mal ganz ehrlich in den Spiegel schauen muss.
Schmerzhaft,
ja. Aber das kann eben ganz viel auslösen und dadurch entsteht eben auch so dieser Raum, dass man authentisch sein kann und authentisch nicht nur als Buzzword, sondern wirklich echt auch mit den Schwächen, die man hat. Und vielleicht, weil ihr gefragt habt, wie haben wir das bei Microsoft gelebt oder wie wurde das umgesetzt? Ich kann mich sehr gut erinnern, als ich damals meinen ersten Termin bei Microsoft hatte. Ich hatte quasi noch keinen Vertrag, sondern ich sollte mich mit dem Chef damals treffen. Und ich saß da unten im Café und da hing so ein ganz großes Plakat, so wie das ja oft bei großen Corporates ist. Und da stand drauf, come as you are, do what you love. Und ich muss sagen, ich habe erstmal so ein bisschen mit den Augen gerollt, weil wir alle kennen das ja, schöne Wandsprüche.
Und, das ist Nirvana meets Steve Jobs.
Ja. Genau, so ein bisschen. Und also der Chef, mit dem ich aber einen Termin hatte, hat mich warten lassen. Und dann saß ich da in diesem Café und habe die Menschen beobachtet. Und das war so interessant, weil ich habe gemerkt, so, okay, das steht da nicht nur an der Wand, sondern das scheint wirklich so zu sein, weil da so unterschiedliche Menschen waren. Also da kam irgendwie eine junge Frau mit langen rosa Haaren um die Ecke, die aussah, als ist sie gerade von der Schule gekommen. Dann kam der klassische Entwickler-Nerd mit seinen Birkenstocks und Pferdeschwanz. Dann kam irgendwie eine Gruppe in Anzügen und Kostümen und ich hatte so das Gefühl, so, das passt alles gar nicht zusammen.
Das ist eine Firma.
Genau, ja. aber irgendwie ja doch. Und es passt eben unter dieses Motto. Und ich habe ja schon gesagt, ich habe damals nicht gleich Diversity and Inclusion als Hauptberuf gehabt. Aber ich glaube, ich habe es immer schon stark auch mit vorangetrieben. Ich habe ganz lange unsere queere Community auch mitgeleitet. Und da war dieses Thema psychologische Sicherheit natürlich immer ganz, ganz präsent. Also wie schaffen wir es, eben diese Räume zu öffnen, ohne dass sich jetzt jemand gedrängt fühlt? Beim Thema Queerness hatten wir zum Beispiel ganz stark so die Herausforderung, wir wollen nicht, dass es für Menschen Zwangsouting ist, wenn sie an Events teilnehmen. Also haben wir dann gesagt, okay, wir nennen diese Gruppe, also GLEAM, das ist eine Abkürzung, aber also ich sage jetzt mal Queer and Friends und haben
super.
And Friends mit dazu genommen, um eben
Supporter.
Zu sagen, so, genau, wir sind ganz offen.
Ja.
Und so durch so eine Kleinigkeit schafft man eben dann, wenn wir jetzt ganz konkret sind, die psychologische Sicherheit, dass man sagt, okay, Menschen können sich das mal anschauen, können sich das mal anfühlen und können überlegen, okay, möchte ich vielleicht jetzt da ein bisschen offener auch reingehen oder auch mit mir selbst umgehen. Und das, glaube ich, ist das Wertvolle, dass es eben auch in ganz großen Corporates geht es nicht um dann irgendwie die großen Aktionen und Programme, sondern es geht um die kleinen Momente, die man schafft, weil die kleinen Momente sind das, wo Menschen eben dann vielleicht den Mut haben, sich zu öffnen, sich zu zeigen und dieses echte Selbstbewusstsein wirklich dann auch zu leben.
Mhm. Ja. Du bist seit 10 Jahren oder du warst 10 Jahre bei Microsoft, ja. Das heißt, du hast auch noch nicht täglich im Kontakt, aber du hast die Ära Steve Ballmer auch noch erlebt, den Wechsel, ne? Und ich nehme immer Microsoft als Beispiel, wenn Leute mich fragen, was für einen Führungsstil sie denn so haben sollen. Und ich sage immer, guck dir mal Microsoft an, die hatten 3 CEOs, die unterschiedlich nicht sein könnten und die alle ja sehr erfolgreich waren, von einem Bill Gates, der sich von einem Nerd zu einem Visionär entwickelt hat, zum Philanthropen, dann ein Steve Ballmer, der auf der Bühne gestampft ist, I love this company, oder in seinen Spots, Werbespots aufgetreten ist, wahnsinnig lustig anzugucken, absurd, super selbstironisch, krass.
Und ich weiß gar nicht, ob selbstironisch war oder
was. Aber okay, aber auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Und
echt.
Irgendwie. Und auch echt und, und auch hat er auch über das Ziel hinausgeschossen, also ich glaube, seine iPhone-Prognose ist nicht ganz eingetreten.
Könnte man so sagen.
Und so weiter. Und dann,
da muss ich ganz kurz eine Anekdote erzählen.
Gerne.
Steve Ballmer hat auf dem Microsoft Campus in Redmond hat tatsächlich eine Beerdigung organisiert für das iPhone und es gibt Videos davon noch.
Kann man nein!
Nicht, ich weiß nicht, ob es jetzt, vor ein paar Jahren war es noch auf YouTube, wie es wirklich so eine Prozession gab und das iPhone beerdigt wurde. Und das ist natürlich cringe, 8000 würden meine gottlos, Kinder sagen. Ja, ist nicht eingetreten.
Ja, aber lustig. Und dann kommt Satya Nadella und so wie ich das wahrgenommen habe damals und was ich gehört und gelesen habe, hat der seinen Führungskräften erstmal gewaltfreie Kommunikation geschenkt. Ein Buch, Marshall Rosenberg, also Nonviolent Communication. Und ist aus meiner Sicht eher ein introvertierter Typ, eher ein coachender Typ, der auch in schwierigen Zeiten dann auch andere Führungsstile zeigen konnte, auch durchsetzungsstark und so weiter. Aber völlig unterschiedliche Stile und alle haben es geschafft, Microsoft mindestens einmal zur wertvollsten Firma der Welt zu machen. Und da, deswegen sage ich mal, das Wichtigste ist für mich nicht der Stil, sondern das Wichtigste für mich sind die Skills, die man hat und eben auch so Grundwerte wie Respekt und eben so etwas, wie wir eben psychologische Sicherheit gemacht haben. Hat sich die Firma aus deiner Sicht deutlich verändert seit Satya Nadella der CEO ist? Und wenn ja, wie?
Absolut. Also ich habe quasi Steve Ballmer ja eigentlich fast gar nicht mehr mitbekommen, aber dadurch habe ich natürlich so stark die Veränderung mitbekommen. Mhm. Und für mich war das tatsächlich auch damals räumlich. Ich habe nämlich noch im Headquarter in Unterschleißheim angefangen und das sagt wahrscheinlich den Zuhörenden jetzt wenig. Das ist ein Vorort von München und so hat sich das auch angefühlt. Es war so ein riesen Industriekomplex in einem Vorort von München, drumherum nur Familienhäuser und das war alles so sehr sehr verschlossen. Also man musste da durch einen riesigen Security-Check. Das Gebäude war ein einziges Labyrinth. Man hat nichts gefunden. Es war alles so, wirklich jede Abteilung so für sich, sehr verschlossen. Und ich wusste damals schon, okay, da halte ich es nicht lange aus. Also ich wusste oder ich habe meinen Vertrag mit dem Wissen unterschrieben, dass wir eben nach München in die Stadt ziehen und dass das Ganze auch sich verändern wird. Und ich glaube, das war ganz spannend, dass diese Veränderung eben auch so sichtbar war. Wir sind dann in ein Büro gezogen, da ist das Headquarter heute noch, München-Schwabing und es ist eben ein sehr, sehr offenes Headquarter. Es ist sehr hell, ihr wart beide ja schon mal dort. Man kommt rein, man wird überhaupt nicht kontrolliert oder sonst wie, sondern man kann sich erstmal in diesem Atrium aufhalten. Ja, es ist ein öffentliches Café da. Und ich finde, das war ganz wichtig, weil dadurch ja auch gezeigt wurde, okay, auch als Unternehmen öffnen wir uns und beispielsweise auch in Richtung Open Source. Also Microsoft ist ja das größte Open Source Unternehmen weltweit, was viele nicht wissen. Und ich glaube, das war so schön, dass man das bildlich so sehen konnte, diese Offenheit und diese Software-Offenheit, die eben Satya Nadella ganz stark gelebt hat, die Steve Ballmer ja überhaupt nicht wollte und sehr, sehr torpediert hat. Und gleichzeitig aber auch eben dieses menschliche Miteinander, sich als Menschen wirklich zu begegnen und offen zu sein, keine Hierarchien kann man jetzt nicht sagen, weil realistischerweise braucht es immer Hierarchien, aber keine starren Hierarchien zu leben und das Ganze ist eben auch ein Open Office. Damals, als wir eingezogen sind, wurde es betitelt als das modernste Büro Deutschlands, nicht von uns, sondern von den Medien. Und ich glaube, damals hat das auch gegolten. Heute könnte man schon wieder ein bisschen was modernisieren, wie das so schnell geht. Aber was ich zum Beispiel ganz spannend fand, das Thema Open Office war eben nicht nur für die Mitarbeitenden, sondern auch für das C-Level. Also jede Person, die da kam, musste sich jeden Morgen einen Schreibtisch suchen. Und das war eben nicht so, okay, jetzt hier im, weiß ich nicht, 6. Stock, da ist dann die Geschäftsführung und die haben dann das für sich, sondern wirklich für alle gelten die gleichen Regeln. Und ich glaube, das sind solche Kleinigkeiten, die aber einen ganz, ganz großen Unterschied machen im Umgang miteinander.
Ja, voll. Aber ich meine, die letzten 4-5 Jahre war wahrscheinlich auch für Microsoft der größte Umbruch, sowohl natürlich im Ausblick der Relevanz der eigenen Produkte, Software as a Service, im Umbruch hin zu Service as a Software, KI als Revolution, man muss Excel-Tabellen nicht mehr selber schreiben, man muss PowerPoint, haben wir jetzt noch keinen Frontier-Agenten, der uns da alles abnimmt, aber theoretisch müssen wir nicht mehr viel von dem machen, was Microsoft uns eigentlich ermöglicht hat. Und der Prozess hat ja schon vor 3-4 Jahren mit GPT-4o eigentlich angefangen. Wie hast du da gemerkt, wie sich deine Arbeit verändert hat, da eben auch die Sicherheit zu gewährleisten, dass es irgendwie weitergeht?
Ja.
Weil das, ne, ich meine, du bist ja auch im KI-Thema tief drin und ich glaube, gerade im Thema KI brauchen wir psychologische Sicherheit, um die Leute zu befähigen, sich überhaupt zu trauen, sich damit auseinanderzusetzen, ihre Stärken in die KI zu bringen, nicht sozusagen jetzt dicht zu machen, zu sagen, nach mir die Sinnflut, Hauptsache ich muss damit nichts zu tun haben. Und gerade in einer Firma, die so stark transformiert wird von KI, wie war das für dich und wie hast du den Prozess begleitet? Das finde ich super spannend.
Ja. Also das war auch für mich sehr spannend, weil ich ja eben gar kein Digital Native bin. Also ich habe wirklich mit Mitte 20 erstmal angefangen, mich mit Computern zu beschäftigen so. Mich damit auch auseinanderzusetzen. Und deshalb war für mich diese Entwicklung auch total interessant, aber gleichzeitig hat sie mir keine Angst gemacht, weil ich eben wusste, okay, ich habe mich damals auch komplett reingefunden, also werde ich das wieder tun. Aber ich glaube, was so für mich ein bisschen meine Rolle war oder wo ich meine Aufgabe gesehen habe und auch bis heute sehe, ist eben darauf zu schauen, welche Skills brauchen wir als Menschen. Die KI ist da und ich sage das hier ganz klar, ich bin großer Fan von KI. Ich finde es großartig, ich finde es wichtig, dass es diese Entwicklung gibt, KI, Robotik und so weiter. Aber ich sage eben für mich ganz klar, je mehr künstliche Intelligenz es gibt, desto mehr emotionale Intelligenz brauchen wir.
So.
Und das war ja für mich auch damals die Motivation oder ich glaube so ein bisschen der Startpunkt, mein erstes Buch zu schreiben über eben Emotionen in der Arbeitswelt und wie wir damit umgehen, weil für mich das eben ganz wichtig ist, dass wir darauf schauen, wie entwickeln wir uns als, auch als Menschen. Es ist ja ganz groß, wie du schon so ein bisschen angedeutet hast, diese Angst, okay, KI wird mir meinen Job wegnehmen. Und ja, also wir wissen das ganz realistisch, KI wird viele Jobs überflüssig machen. Und das ist gut so, das ist wichtig so.
Es sind ziemlich viele beschissene Jobs dabei, die überflüssig gemacht werden.
Ganz genau. Und wir müssen aber eben schauen, okay, was brauchen wir denn, um von der KI nicht überflüssig gemacht werden zu können? Und das sind unsere menschlichen Skills. Damit können wir wirklich Hand in Hand mit KI arbeiten. Damit können wir das übernehmen, was die KI eben nicht kann oder auch nicht können soll. Und das ist mir so wichtig, dass die Menschen das sehen. Natürlich ist die reine KI-Kompetenz auch sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und auch da spielt, glaube ich, wieder viel psychologische Sicherheit mit rein. Einfach mal ausprobieren, einfach mal gucken. Es passiert hier nicht sofort irgendwas ganz Schlimmes. Die Weltherrschaft wird nicht sofort irgendwie an sich gerissen. Aber vielleicht einfach mal zu schauen und vor allem aber wirklich sich darauf zu fokussieren, was macht mich als Menschen wirklich aus? Da sind wir eigentlich wieder beim Selbstbewusstsein. Wofür stehe ich? Was ist das, was mich einzigartig macht und somit eben auch nicht ersetzbar ist?
Ja. Lass uns mal in dieses Thema Emotionen bei der Arbeit ruhig mal eintauchen, weil ich habe jetzt ganz, ganz häufig, wenn ich in unseren Seminaren bin, und ich mache da manchmal, bevor ich selber anfange, bestimmte Methoden zu vermitteln, auch ganz viel so Kreativarbeit, dass Leute selber erstmal sagen sollen, okay, was macht eigentlich gutes Konfliktmanagement aus? Wie geht gutes Feedback? Dann kommt immer mal wieder der Satz, Emotionen rauslassen. Also ich sage, weiß ich nicht, geht nicht. Also wir Menschen können Emotionen nicht rauslassen. Also es gibt immer eine Emotion. Selbst wenn du sagst, du bist immer rational, nee, du bist dann ruhig und bedacht und du bist vielleicht, na, also du bist kühl, aber du bist nie nicht emotional.
Wir sind die Buddha, also
ja. Und Emotionen handeln, Emotionen regulieren, Emotionen berücksichtigen und vielleicht mal bei einem Konfliktgespräch dann auch sagen, wenn eine Partei wirklich zu emotional wird, wollen wir mal eine Pause machen, so, alles richtig. Aber mich würde mal interessieren, was sind so da deine Learnings, deine Thesen mit Emotionen bei der Arbeit? Was dürfen wir uns da von dir abgucken?
Zum Glück gibt es auch ein Buch dazu, aber ja. Wenn ihr ganz tief einsteigen wollt.
Also ich glaube tatsächlich, das ganz Wichtige ist das, worüber wir schon gesprochen haben, ein wirkliches Selbstbewusstsein und sich erstmal zu überlegen, was ist denn mit meinen Emotionen? Und das Spannende, gleichzeitig aber auch ein bisschen das Traurige, ist, dass wir das kaum benennen können, weil wir es einfach im Alltag gar nicht tun. Also ich würde auch von uns behaupten, obwohl wir uns, würde ich sagen, ein bisschen mehr damit beschäftigen, wenn wir jetzt anfangen würden und zu sagen, jeder muss jetzt abwechselnde Emotionen nennen, dann wären wir wahrscheinlich nach 10, 15, wären wir fertig, würde uns nichts mehr einfallen. Ja. Und es gibt aber so viel mehr. An der Stelle empfehle ich immer total gerne, es gibt so ein Bild, das Rad der Emotionen, das findet man ganz easy im Internet. Und das kann man so als Schablone nutzen. Und ich gebe immer als Tipp, wenn man so damit anfangen will, stellt euch mal dreimal am Tag einfach einen Wecker in eurem Handy, so der an immer zu festen Zeiten aufblinkt. Und egal, was ihr dann gerade macht, ob ihr im Meeting sitzt, beim Einkaufen seid, mit den Kindern unterwegs, nehmt euch einfach mal eine Minute und überlegt euch, wie fühle ich mich gerade, und nehmt, wenn ihr wollt, dieses Bild eben mit dem Rad der Emotionen als Schablone. Und das ist so spannend, weil wir dann erst wieder entdecken, was wir denn alles fühlen und wie viel wir fühlen.
Ja.
Und dass es immer ja auch eine Kombi aus Emotionen ist. Also es ist nie so, dass wir nur eine Emotion fühlen. Es ist immer eine Mischung. Und das finde ich ganz wichtig und wertvoll, weil wenn wir das bei uns selbst eben wieder ein bisschen mehr trainieren, das zu erkennen, das nachzuspüren, dann haben wir eben auch diese Chance, die Empathiefähigkeit wieder viel stärker zu spüren.
Ja.
Weil wir das bei uns selbst fühlen und dann können wir das einfacher auch bei anderen erkennen, weil unser Blick dafür geschärft ist, unser Bewusstsein dafür. Und wenn wir das eben bei anderen erkennen, dann haben wir die Chance, in so einem Meeting-Alltag auch zu spüren, oh, hier kippt gerade was. Und wir alle kennen dieses Gefühl, wir sind in einem Meeting und die Stimmung kippt. Und niemand kann es so richtig greifen, aber wir alle spüren das irgendwie. Und ganz oft wird es dann eben ignoriert und wird nicht beachtet. Und das sind aber meiner Meinung nach die ganz, ganz essentiellen Momente, in denen viel passiert. Und in denen es wichtig ist, mal kurz innezuhalten und das einfach mal anzusprechen und eben auch zu gucken. Du hast ja schon ein ganz schönes Beispiel genannt. Sollen wir mal kurz 3 Minuten Pause machen? Fenster auf, alle stehen mal auf von ihren Stühlen, bewegen sich einmal kurz, um die Stimmung wieder einzufangen. Oder muss man vielleicht das Meeting auch vertagen? Und ganz wichtig finde ich ja auch, es geht ja nicht nur um herausfordernde Emotionen. Ich sage ganz bewusst nicht negative, weil ich finde, man kann nicht trennen in positive und negative Emotionen.
Ich nehme an, angenehm und unangenehm, sag ich. Aber ich finde eigentlich herausfordernd und...
Wie heißt denn dieser schöne Film, dieser Kinderfilm, wo mit all den Emotionen...
Alles steht Kopf.
Alles steht Kopf.
Wunderschön, wunderschön.
Okay. Können wir gleich nochmal drauf eingehen.
Ganz, ganz toll. Ja, und das finde ich eben so wichtig, sich das anzuschauen, weil ich glaube, dass jede Emotion wertvoll ist. Ich sage immer, das sind wie Daten, die unser Körper uns schickt. Und es ist unser Job, diese Daten zu verarbeiten und die nicht einfach im Raum verpuffen zu lassen. Ja. Weil wir alle wissen, wie wichtig es ist, Daten zu verarbeiten und Daten zu analysieren und sich anzuschauen. Und das ist unser Job als Menschen, eben diese Daten wirklich gut zu analysieren. Und dann eben auch zu gucken, okay, wie kann ich vielleicht auch diese Motivation noch nutzen? Wie kann ich die noch mehr befeuern? Wie kann ich da noch mehr reingehen, damit es entsteht? Wie kann ich vielleicht auch eine Wut, die da ist, die ja gerne als ganz was Anstrengendes, Negatives gesehen wird, die ist ganz wichtig oft, weil Wut ist oft der Katalysator dafür, dass wir sagen, so, okay, und jetzt machen wir es anders, weil ich will nicht mehr, dass es so läuft. Das regt mich so auf.
Ja, Wut zeigt Grenzen. So. Ne, Wut setzt sich Grenzen und ich hab leider von meinen Eltern schlimme Konfliktstrategien mitbekommen.
Reine Vermeidung.
Fight, Flight, Freeze.
Ja,
so. Und ich habe immer, irgendwann habe ich das Wort gefunden für mich, angemessene Wut.
Ja.
Also ich habe ein paar Freunde, wo ich sage, die können das richtig gut. Angemessen wütend sein.
Ja.
Ne, in einem ruhigen Ton sagen können, Papa, ja, das hast du gerade gemacht, das war echt überhaupt nicht gut. Ich bin wirklich richtig sauer und ich möchte dir sagen, warum.
Ja.
Du bist doch sofort, wenn jemand angemessen wütend ist, hörst du zu.
Absolut.
Na, beim Brüllen hört keiner zu, beim Weglaufen muss er nicht zuhören oder beim Und das ist das, wir kriegen es eben nicht vermittelt. Das finde ich das Spannende.
Ja,
ne?
Ja. Und Entschuldigung, nee. Aber ich finde das so spannend, weil du hast gerade das Stichwort Brüllen gesagt. Also wir haben das ja in den letzten Jahrzehnten in unserer Arbeitswelt total akzeptiert, dass es die brüllenden Chefs gibt. Und ich gender das jetzt bewusst nicht.
Nein, fair.
ich habe das auch noch ganz, ganz stark miterlebt. Und das war einfach so, das ist halt so. Mhm. Und wenn ich dann über Emotionen in der Arbeitswelt angefangen habe zu sprechen, dann war ganz schnell so, ja, Lena, also, aber wenn es hier alle rumheulen, dann kommen wir nicht mehr weiter. Mhm. So, es geht weder um das Brüllen noch um das Rumheulen, weil genau das ist ja dieses unreflektierte Ausschütten von Emotionen, also wirklich über einen herkippen, wie so ein Eimer.
Rücksichtslos.
Ja, und genau das will ich natürlich nicht. Ich will, dass wir die Emotionen spüren, wahrnehmen und dann, wie du sagst, angemessen damit umgehen und gucken, was kann ich damit tun. Und ich glaube, das ist eine Riesenherausforderung, weil unsere Arbeitswelt in den letzten Jahrzehnten ganz, ganz stark davon geprägt war, diese herausfordernden oder lauten Emotionen, die sind da total okay. Das darf so sein. Das ist ja energisch und durchsetzungsstark.
Bei Männern. Aber oder wenn eine Frau ist, ist zickig hysterisch.
Ja, genau.
Karrieregeil.
Genau. Ja. Großer, großer Geschlechterunterschied leider. Das müssen wir uns auch genau anschauen. Nee, aber eben, dass wir einfach sehen, Emotionen sind ganz wertvoll und wichtig. Und auch eine Wut, auch eine Angst darf da sein, muss sogar da sein. Und wir können diese Emotionen sinnvoll nutzen. Und ich glaube, das ist eben so schwierig, diese jahrzehntelange Prägung, die wir alle mitbekommen haben, wieder aufzulösen und auch strukturell dafür Raum zu schaffen, dass wir diese Emotionalität wirklich brauchen. Mhm. Also ohne das funktioniert es einfach nicht.
Ich glaube, die Grundaufgabe ist ja auch für jeden von uns, die Emotionen auszuhalten. Ne? Weil es natürlich jetzt im... Ich möchte nicht immer nur auf Social Media rumhacken, aber es ist ja einfach so, wir suchen ja permanent den Ausweg aus Trauer, aus Wut, durch die Ablenkung, uns alle 8 Sekunden mit Dopamin auszuschütten. Und wenn man es nicht schafft, die Emotionen auszuhalten, ich habe das jetzt auch gerade wieder verstärkt gemerkt, weil normalerweise aufgrund der ähnlichen Voraussetzungen, die ich wie Papst habe, dass ich eigentlich zu jedem Tages- und Nachtzeitpunkt entweder einen Podcast höre, ein Hörbuch am Start habe, mit Freunden und Freundinnen telefoniere, mit der Familie und Co., ich habe eigentlich keine Minute Pause.
Ja.
Das heißt, ich habe auch keine Minute, um Emotionen zuzulassen, wirklich zu spüren und auszuhalten und sich bewusst am Tag, bei mir ist da morgens der Hundespaziergang, ohne Musik, ohne Ablenkung, selbst wenn es nur mal irgendwie 10 Minuten duschen oder 5 Minuten duschen oder halt kochen ist, dass du nichts anderes machst, dass du bewusst hinhörst, schaust, wo kommt das her, und ich merke vor allen Dingen, wenn ich das morgens mache, und morgens vielleicht schon mir bewusst bin, was hat mir gestern davon abgehalten, dass ich gut eingeschlafen bin.
Ja.
Das einzuordnen hilft mir so krass zu spüren, das war wahrscheinlich bei einer anderen Person irgendein Thema, was mich jetzt so beschäftigt hat. Das hat nichts mit der oder mir zu tun, sondern man ordnet einfach ein.
Ja.
So. Und das muss aber dieses Bewusstsein, Selbstbewusstsein mit sich bringen. Und das muss bei einem selber anfangen. Ne? Und solange wir uns halt permanent ablenken und dagegen kämpfen, diese Emotionen zu spüren, weil sie unangenehm sind, werden wir auch bei anderen nicht bewusster, damit umzugehen. Ne? Und dann ist es ein Teufelsrad, das sich immer weiter dreht. Und ich glaube, da hängen wir gerade zum Teil echt noch fest.
Ja, absolut. Also sehe ich mich total in dem, was du beschreibst. Also ich habe für mich eine sehr klare Morgenroutine, Gott sei Dank. Es hat aber auch gedauert, bis ich dahin gefunden habe. Aber genau, was du beschreibst. Also ich habe auch einen kleinen Hund und das ist total schön, irgendwie morgens einmal kurz wirklich an die frische Luft, wenn man noch überhaupt nicht gerade ausschauen kann, einmal kurz raus. Und ich mache für mich dann immer, das kennen wahrscheinlich auch viele, das 6-Minuten-Tagebuch. Ich habe nicht den Oskar hat es in der Tasche.
Ich zeige dir gleich eine Alternative, die du ab bald nutzen kannst. Ja, nein?
Sehr gut.
Ja,
ja. Nein, ist und auch gut. Was auch immer es ist, also das soll jetzt gar keine Werbung hier sein, aber ich glaube, es ist ganz wertvoll, sich mal kurz Zeit zu nehmen, genau für das, was du beschreibst. Okay, was war gestern? Hat mich vielleicht total begeistert. Wofür bin ich dankbar? Also wirklich auch dieses Fokussieren aufs Positive, weil unser Gehirn ja hardwired dafür ist, dass wir die negativen Sachen sehr im Kopf behalten.
Mhm.
Und das heißt, wir müssen unser Gehirn trainieren. Wir müssen dem dabei ein bisschen helfen, die positiven Sachen zu sehen. Und das heißt nicht, dass man alles jetzt irgendwie toxisch positiv sieht, oder alles ist immer super, sondern dass man genau, wie du es beschreibst, in den vielleicht auch herausfordernden Momenten sieht, so ja, okay, aber warum war das so? Und was kann ich daraus machen und wie kann ich das vielleicht für mich auch neu framen? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wertvoll. Und Ich finde auch einmal irgendwie im Körper anzukommen, ich bin kein großer Sportmensch, das wissen alle, die mich kennen, aber für mich ist es dann einfach 10 Minuten Yoga, da sehe ich ganz schlimm aus wie ein Körperklaus, ist aber egal.
Habe ich noch nie gehört, Körperklaus, nicht schlimm, ist Hauptsache machen, man. Genau. Yoga oberste Regel nicht vergleichen.
Ja, richtig. Einfach einmal durchatmen, bei sich sein. Für andere ist es Laufen oder was auch immer. Ich glaube wirklich, wie du es beschreibst, diese kleinen Momente, und das muss nichts Großes sein, aber kleine Momente, wo man einfach mal bei sich ist und einfach mal irgendwie mit sich eincheckt, so, hey, wie geht's?
Ja, ja. Ich fand es so spannend. Ich sehe das halt in meinem Freundeskreis, bei meinen Jungs. Ich habe ja sehr früh auch mit Therapie und allem angefangen. Bei den Jungs, die auch hier sitzen gerade und warten, dass wir gleich noch ein Bierchen mit denen trinken. Gefühlt alle irgendwie gemerkt, oh, das hat dem ganz gut getan. Ja. Alle dann irgendwie auf den Zug aufgesprungen, alle auch irgendwie mit Social Media aufgehört. Und ich merke einfach an den, also wie wir miteinander sprechen, wie die ihre Unternehmen führen, die sind auch fast alle Unternehmer. Es hilft einfach, dieses Bewusstsein zu haben. Ja. So, und fängt wirklich im Kleinen an und das dauert manchmal 10 Jahre, bis man sich löst von den Mechanismen, die man kennengelernt hat. Und unsere Generation ist einfach groß geworden mit dieser Dauerablenkung. Und ich meine, deine Kids noch mal mehr als jetzt ich. Ne?
Wie alt sind deine?
Die sind jetzt fast 21 und 16.
Wow. Ja, und da ist natürlich das nochmal eine ganz andere Selbstverständlichkeit.
Ja.
Es ist echt ein Prozess, sich davon zu lösen und hinzuhören. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum wir gerade auch diese Welle an psychischen Erkrankungen haben, weil es war noch nie so leicht, sich abzulenken und auch noch nie so schwer auszuhalten, was der Ist-Zustand ist.
Genau, ich glaube, das ist ja auch das Schwierige, also diese Ablenkung, wie du sagst, einerseits wirklich alle 8 Sekunden und andererseits ist unser Gehirn einfach nicht dafür gedacht, dass wir ständig mit Krisen geflutet werden.
Richtig.
Und das ist ja ganz absurd, also ich schreibe ja gerade an meinem nächsten Buch und bin dazu auch sehr stark in eine Situation eingetaucht, es geht um Selbstverantwortung und habe eben auch, wie du sagst, dieses Doomscrolling und ich sehe so, ein Mensch wird von Eis erschossen, scrolle weiter, dann bekomme ich Werbung für die neue Fashion. Scrolle weiter, dann sehe ich irgendwie, wie in Russland Leute wirklich einfach total drangsaliert werden und dann scrolle ich weiter und dann kommt Werbung für die neue Serie und so. Also unser Gehirn wird so geflutet und kann diese Dinge gar nicht verarbeiten.
Nee.
Und das ist eben gefährlich und ich möchte hier gar kein Social Media Bashing machen. Ich muss wirklich sagen, ich finde Social Media wichtig und es hat dafür gesorgt, dass wir Kommunikation sehr demokratisieren konnten. Aber wir brauchen eben ganz, ganz starke Schutzmechanismen für uns selbst. Und
für unsere Kinder vor allen Dingen. Ne?
Für unsere Kinder, genau. Wie wir damit umgehen und wie wir da Selbstverantwortung wirklich übernehmen und leben, damit wir das sinnvoll nutzen können. Weil wie gesagt, ich finde Social Media ganz wichtig. Wir würden beispielsweise jetzt von den Konflikten, die es gerade weltweit gibt, aber vielleicht jetzt um ein konkretes Beispiel, die Demonstrationen im Iran. Wir würden das nicht mitkriegen.
Ja, 30.000 Leute massakriert diese Woche. Ja. Ne? Das ist Wahnsinn.
Und das ist so wichtig, dass wir das mitkriegen. Und dafür ist Social Media verantwortlich. Sonst würden wir das nicht sehen. Also deshalb, Social Media hat ganz, ganz wichtige und positive Seiten. Aber wir brauchen eben hier eine starke Selbstverantwortung, wie wir dann damit umgehen und wie wir uns auch wiederum davor schützen. Und dass wir eben uns auch klar werden, wenn ich das jetzt wegmache, heißt das nicht, ich schaue weg, sondern ich schütze mich jetzt in dem Moment, ich übernehme Verantwortung für mich selbst, um dann wieder auch in eine Selbstwirksamkeit kommen zu können.
Total. Und ich meine, sowohl Social Media sehen wir, wenn wir es zu viel benutzen, werden wir dümmer. Ne? Wir sehen, der IQ nimmt ab bei Menschen, die sich zu viel diesem Doomscrolling hingeben. Und ich glaube, jeder, der viel Short-Video-Content konsumiert, merkt, das ist jetzt nichts, wo ich morgens aufwache und sage, das hat sich gelohnt gestern oder denke jetzt an die tollsten 10 TikToks des letzten Monats. Ich glaube nicht, dass wir auf unserem Sterbebett sagen, hätte ich doch mal mehr Zeit auf TikTok verbracht.
Ja.
Genauso ist es eben mit der KI so, dass je mehr wir uns auf die KI verlassen, desto dümmer werden wir. Und ich glaube ganz stark daran. Deswegen
sagt jemand, der mit KI sein Geld verdient.
Aber richtig so.
Ich glaube, dass wenn wir uns mehr auf die Emotionen besinnen, weil das ja ist, was uns ausmacht, dass wir eben, wenn wir uns auf die emotionale Intelligenz verlassen, intelligenter werden, weil es eben der Großteil unseres Seins ist und wir können das nicht lösen. Der Begriff ist so aufgeladen, dass man denkt, das wäre irgendwie Shishi oder irgendwie, aber das sind wir.
Ja.
Das können wir nicht davon lösen.
Ja,
also,
Also ich würde gerne 2 Sachen nochmal aufgreifen aus dem, was ihr gerade besprochen habt. Also das Thema Journaling, was ihr ja beide in dem 6-Minuten-Tagebuch macht, dieses Achtsamkeitstagebuch-Element, was das hat, also morgens zu sagen, worauf freue ich mich, abends, wofür bin ich dankbar. das kannst du ja nach 3 Wochen im Hirnscanner nachmessen, ja, wenn Leute das machen. Da passiert was Ähnliches, als wenn du anfängst zu meditieren. Und das ist viel niedrigschwelliger als Meditation. Oder auch mal ein Check-in zu machen und nicht mal, sondern regelmäßig und die Leute auch zu fragen, mit welchem Gefühl kommst du ins Meeting oder mit welchem Gefühl gehst du raus oder mit welcher Emotion hast du unterdrückt oder all das kann man wirklich auch sehr, sehr schnell umsetzen und in den Alltag bringen. Und ich finde dieses Social-Media-Thema, da würde ich gerne auch nochmal sagen, dieses, was für mich das eigentlich Schlimmste ist, dass wir, ich habe es von mehreren Experimenten gehört, mit einem clean, also neuen Browser, in, wenn man in, sagen wir mal, YouTube reingeht, wie schnell junge Mädchen oder Instagram auch sofort in die Body-Shaming-Falle reingezogen werden und junge Männer in die
Toxic Masculinity.
Das Wahnsinn. Ist so bitter. Und da, das heißt, da gibt es große gesellschaftlichen Handlungsbedarf. Ich weiß nicht, ob die Social-Media-Verbote unter 16 greifen, aber ich finde, also ich würde unbedingt gerne auch noch mal sagen, okay, kann man vielleicht mal YouPorn bitte nicht mit einem Klick, ja, ich bin 18, frei machen.
Alles verbieten. Alles verbieten. Wahnsinn, alles verbieten. Da müssen wir mal in Ruhe drüber sprechen. Aber tendenziell, was mich interessiert, weil du sprichst schon über dein neues Buch und du schaust dir das Thema Doomscrolling an. Ich glaube,
gibt schon Titel? Weißt du schon, wie es heißt?
Wir sind gerade noch in der Feinjustierung. Ja. Also es wird um Verantwortung gehen. Aber wie der Endtitel ist, gucken wir mal.
Und das Schöne ist, wenn dieser Podcast on air geht, dann könnt ihr das Buch wahrscheinlich vorbestellen oder könnt ihr zumindest freuen, dass ihr es bald vorbestellen könnt. Deswegen hier schon die allergrößte Empfehlung.
Ich kann mal sagen, der aktuelle Arbeitstitel lautet Mut statt Wut.
So.
Und ich glaube, das wird es auch werden. Und es geht eben darum, wie wir uns aus diesem Gefühl von der Machtlosigkeit befreien, was wir, glaube ich, alle gerade haben. So dieses, die Welt geht unter und ich kann nichts dagegen tun. Mit all den Krisen, die es gibt. Und ich glaube, wir können alle ganz, ganz viel tun, weil wir können alle Verantwortung übernehmen. Und wir haben gerade schon darüber gesprochen, es fängt ja bei der Verantwortung für uns selbst an. Wir müssen nicht die nächste riesige NGO gründen oder ein politisches Amt sofort übernehmen. Wenn wir mal bei uns selbst anfangen, dann ist schon so viel geholfen. Und ich glaube, dann können wir einfach auch diese Zukunft wirklich zurückgewinnen, weil das ist ja auch so ein Gefühl, was wir haben, so ja, die Zukunft ist eh schon dahin und wir können das alles nicht mehr ändern. Doch, die Zukunft ist nichts, was irgendwie festgeschrieben steht, sondern die Zukunft ist das, was wir draus machen und die Zukunft ist unsere Verantwortung.
Ja, und jeder von uns hat seinen Beitrag und kann die Welt ein bisschen besser machen. Ne?
Ja.
Und ich merke das immer, ich erzähle das ja auch, wenn ich bei meinen Studierenden, wenn die mir ein Jahr später schreiben, sagen, sie denken immer noch an die Vorlesung, es hat das mit ihnen gemacht, es hat dies mit ihnen gemacht oder wenn ich sie jetzt beruflich begleiten darf. Das gibt mir so unfassbar viel, wenn ich merke, junge Menschen, gerade Anfang 20, so wie dein Sohn, dass ich denen das, was ich halt als Privileg von Papst mitbekommen habe, wie man netzwerkt, wie man eine Karriere aufbaut, mitgeben kann und sehe, die nehmen das an, die greifen das auf, nehmen sich jeden Tipp zu Herzen. Also das löst in mir so viel aus, es macht mich so zufrieden und das ist eine kleine Sache von dem, was ich mache, aber das ist eine, die mir am meisten Bestätigung gibt.
Ja.
Und ich glaube, jeder hat die Möglichkeit dazu, im ganz Kleinen das zu tun.
Absolut.
Was sind deine Mechanismen, wo du sagst, das ist das, was dir am meisten gibt?
Also, was du beschreibst, natürlich total. Also mir gibt es auch wahnsinnig viel, wenn ich merke, irgendwie, ich kann bei anderen was auslösen und ich kann andere vielleicht begeistern oder ich kann ihnen so ein bisschen einen Glauben an sich selbst auch wieder, ich will gar nicht sagen geben, aber ich kann ihnen dabei helfen, den vielleicht wieder ein bisschen mehr zu finden. Und das finde ich ganz wichtig und ganz, ganz schön. Aber ich habe es gerade schon gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich die Selbstverantwortung, dass wir da anfangen. Und natürlich, glaube ich, sind Menschen wie wir drei, die wir jetzt hier am Tisch sitzen, eher so ein bisschen altruistisch getrieben. So, man möchte irgendwie was Gutes tun, man möchte anderen helfen. Und das ist auch wichtig und wertvoll, aber wir können das eben nur dann sinnvoll, wenn wir uns davor gut um uns selbst kümmern.
Genau.
Und es gibt ja immer dieses banale Beispiel von der Sauerstoffmaske im Flugzeug. Genau, du sagst es schon. das, also wenn wir das eben nicht tun, dann können wir es auch nicht für andere gut und nachhaltig. Also klar können wir es im Moment, aber ich glaube, es macht dann wenig wirklich für die Zukunft aus. Und das finde ich eben ganz wichtig, dass wir gucken, okay, was brauche ich, um wirklich in meiner Stärke zu sein, in meiner Klarheit zu sein? Wie kann ich die beste Verantwortung für mich selbst übernehmen, damit ich das dann auch weitergeben kann? Weil du beschreibst deine Studierende oder auch eure Podcasts, es haben ja ganz viele, sind ja ganz viele Zuhörende auch dabei. Die erreicht das deshalb, weil ihr eben auch wirklich klar schaut, okay, worüber wollen wir sprechen? Was ist uns gerade wichtig? Ihr seid offen, ihr seid ehrlich und genau das macht eben aus meiner Sicht sehr, sehr viel aus. Und vielleicht noch mal kurz zurückzukommen zu diesem altruistischen Punkt. weil ich finde das immer ganz wichtig, das auch offen und ehrlich zu sagen. Gutes tun, das ist das, womit wir uns selbst am meisten Gutes tun. Und ich hatte damals während Corona, ihr wisst ja jetzt eben, ich habe eine Kinderpflegeausbildung und während Corona hatte ich wirklich so dieses Gefühl, okay, das ist vollkommen absurd, die Welt geht unter und ich schreibe E-Mails. Was ist los mit mir? Und habe mich dann beworben. Es gab hier in Bayern vom Pflegepool Bayern gab es eben den Aufruf, okay, wir brauchen Pflegekräfte. Und dann habe ich angefangen, während Corona am Wochenende im Pflegeheim zu arbeiten. Oh. Und ja, genau diese Reaktion habe ich oft bekommen. Und ich hatte so das Gefühl, die Leute sehen jetzt mich als Mutter Teresa. Und ich habe immer ganz klar gesagt, Leute, ich mache das aus purem Egoismus. Ich mache das, um mich selbst gut zu fühlen und um
deine Angst in den Griff zu kriegen,
eine
Hoffnung zu sehen.
Zu haben, naja, um zu sehen, okay, ich mache was, ich tue was, ich schreibe eben nicht nur E-Mails vor mich hin, sondern ich kann was tun. Und das finde ich eben ganz, ganz wichtig, dass wir das offen und ehrlich ansprechen. Also es gibt wenig, was uns selbst so glücklich macht, als anderen zu helfen.
Ja.
Und es ist ganz, ganz, ganz okay und in Ordnung und wichtig, dass wir auch das als Anlass sehen, vielleicht das zu tun. Also es muss nicht immer eine rein altruistische Motivation sein, sondern es ist total okay, auch so einen Eigennutzen daraus zu sehen, weil ich glaube, dass das Ganze noch mehr am Laufen hält, weil wir dann sehen, so hey, mir geht es selber viel besser, wenn ich das tue und das ist doch mega cool und dann hat man auch Bock, das wieder zu tun.
Es gibt dann die Selbstwirksamkeit, ne? Und
ja.
Ich kann dem absolut, absolut zustimmen, was ich so spannend finde, weil ganz viel geht es ja auch heutzutage so in der Esoterik und allem darum, erstmal muss man mit sich selbst irgendwie im Reinen sein und das unterschreibe ich, aber damit hört es eben nicht auf.
Ja.
So, klar ist es wichtig, dass man mit sich selbst im Reinen ist und dass man auch mit sich selbst, also dass man sich um sich selbst kümmert und bevor man sich nicht um sich selbst kümmert, ist es schwierig, das in die Gesellschaft zu geben, aber irgendwann verbrennt, das ist klar.
Mhm.
Aber oft hört es dann eben auf bei sich selbst.
Ja.
So, und dieser nächste Schritt zu sagen, das kann einem nochmal viel, viel mehr bringen,
ja,
das eben auch noch einen Schritt weiter zu gehen und zu schauen, wie kann ich diese Selbstwirksamkeit auch in die Gesellschaft bringen, dann fängt ja Wirkung an und dann ist es auch nachhaltig.
Ja.
So, und weil nächste Woche kann das nächste Thema kommen, was einen selber dann aus der Bahn wirft, aber das gibt einem so viel zum Auffangen und so viel Sicherheit, dass ich, ja, glaube, dass das jedem von uns gut tun würde. Ja. Wir sprechen immer gerne darüber, wo da die generationale Verantwortung ist. Und gerade eben auch die Leute, die gerade aus dem Berufsleben scheiden, da setzt sich ja gerne Papa immer für ein, dass die noch ganz viel zu tun haben, gesellschaftlich.
Ja.
So.
Ja.
Und dass denen das gut tut.
Ja.
So, weil was bringt es, wenn man jetzt 40 Jahre eine Top-Karriere bei Microsoft und Co. hatte, aber danach sich nicht mehr damit auseinandersetzt, wie kann ich...
In die Bedeutungslosigkeit abrutscht.
Genau. Ja.
Wenn man es so hart sagt.
Und das ist ja für die Gesellschaft auch so wichtig, dass wir diesen Erfahrungsschatz auch haben. Mhm. Also ich bin, wie auch ihr, ganz, ganz befremdet immer, wenn ich irgendwie wenn ich spüre, Generationen werden gegeneinander ausgespielt. Die faulen Gen Zler und so weiter, also das ist einfach nicht der Fall. Wir brauchen diesen Austausch unter den Generationen und eben auch, du hast es angesprochen, diese Verantwortung. Und das ist für mich jetzt auch so ein bisschen diese Motivation gewesen, zu sagen, okay, ich nehme das, was ich jetzt in den 10 Jahren Corporate-Welt gelernt habe, aber natürlich auch das, was davor war, die soziale Arbeitswelt, mein ganz, ganz absurd anderer Weg. Ich will das nehmen und ich will das weitergeben. Und ich mache jetzt ganz viel eben Führungskräfte-Coaching. Ich mache weiterhin die Vorträge. Das ist immer ganz schön, so ein bisschen zu inspirieren. Aber ich glaube, da sagen wir allen irgendwie so, naja, also Vortrag ist ganz nett, aber ich glaube, wir sind uns da sehr ähnlich. So diese Selbstwirksamkeit spürt man ja viel mehr in einem 1-zu-1-Austausch oder in einem Workshop.
Oder im Training, genau.
Genau.
Ja.
Und das finde ich eben so wichtig, Dinge weiterzugeben. Und ich habe es ja schon beschrieben ganz am Anfang, ich hatte viele Menschen, die mir Hände gereicht haben, die mir Türen geöffnet haben. Und das ist die Verantwortung, dass wir das auch weitergeben, dass wir das am Laufen halten und so eben gucken, dass sich unsere Gesellschaft, aber vor allem auch unsere Arbeitswelt weiterentwickeln darf.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, in unserem Einstiegsgespräch, du bist ja bei Microsoft raus, hast dich dazu entschlossen, jetzt erstmal selbstständig weiterzumachen. Das heißt, du hast auch Kapazität. Man kann sich irgendwie, hast du eine eigene Seite, auf der man dich findet oder über LinkedIn, was so How to get in contact.
Also auf LinkedIn bin ich natürlich sehr aktiv und da findet man immer so, was aktuell läuft. Ich habe aber auch eine Website. Ich muss tatsächlich sagen, gerade bin ich mit den Kapazitäten sehr eingeschränkt, weil ich eben das Buch fertig schreiben muss.
Ja, das wir uns schon sehr freuen. Ja.
Und nebenher gerade Teil einer TV-Serie bin und so ein paar Dinge mache.
Darfst du da was sagen schon oder noch nicht so?
Doch, kann ich sagen, es läuft tatsächlich auch schon. Das ist Road to Miss Germany und ich weiß nicht, ob ihr das mitverfolgt habt.
Ich bei LinkedIn natürlich schon mitverfolgt. Ja. Klar.
Ganz, ganz toll. Also wahrscheinlich kennen ganz viele Miss Germany als den Schönheitswettbewerb, der er war fast 100 Jahre lang. Nächstes Jahr wird Miss Germany 100. Und seit aber ja so 5-6 Jahren ist Miss Germany eben kein Schönheitswettbewerb mehr, sondern eine Plattform für Frauen, die Verantwortung übernehmen. Wow. Und das ist ganz,
komplett.
Ganz toll.
Also da wird nicht mehr hübsches Kleid und
null mehr
und
auf das Aussehen geschaut. Es gibt drei Kategorien, Founder, Mover und Leader. Und ich bin eben Teil der Leader-Kategorie als Jury und darf da eben mir die Frauen auch anschauen, die Projekte, die Themen anschauen. Was ist deren Mission? Was macht die aus?
Super.
Und das ist so toll zu sehen, was diese Menschen in die Welt bringen. Und das gibt so viel Motivation und auch positiven Blick in all dem eben Negativen und Krisen, haben wir ja gerade schon gesprochen, was wir gerade sehen, wirklich zu spüren. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die mit dem, was sie tun, einen Unterschied machen wollen und die wirklich sagen so, hey, ich übernehme Verantwortung und ich mache was.
Founder, Mover und Leader, sehr gut, toll.
Das ist unfassbar. Ich meine, du arbeitest ja auch mit meiner guten Freundin Jasmin zusammen, die auch schon bei uns im Podcast war.
Ja.
Da kannst du ja vielleicht auch noch mal was kurz zu erzählen, weil ich das auch total, total spannend finde. Jasmin kennt ihr, glaube ich, aus Folge was irgendwann Anfang 30, wo wir über ethische KI auf der Bühne gesprochen haben.
Ja.
Da, als ich das gesehen habe bei LinkedIn, dachte ich, ist mir das Herz aufgegangen. Dachte ich, das ist ein Match made in heaven.
Ja, du sagst es, so hat sich das auch angefühlt. Also Jasmin und ich sind seit Anfang des Jahres gemeinsam im Advisory Board für Work Here. Work Here ist eine Plattform, die sich sehr stark einsetzt, Menschen mit Migrationsgeschichte eben in den Arbeitsmarkt zu bringen.
Großartig.
Und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Team, ein sehr junges Team, ein wahnsinnig motiviertes Team. Und das ist so spannend zu sehen. Die haben sehr viele große Unternehmenspartnerschaften und machen das ganz erfolgreich. Also ich kann hier nur einmal kurz die Werbefahne schwingen und sagen, Unternehmen, die eben sagen, sie suchen Talente und sie wollen eben auch diverse Talente finden, das ist eine grandiose Plattform, wo ihr die findet.
Nutzt es.
Und als Jasmin und ich uns da getroffen haben, war es auch so, als würden wir uns seit 10 Jahren kennen und Gott sei Dank können wir endlich auch richtig mal zusammenarbeiten. Und das ist eben so toll, wenn dann Menschen auch zusammenkommen mit ganz unterschiedlichen Perspektiven, du hast es vorher angesprochen, so diese Perspektivendiversität auch zu haben, aber trotzdem gemeinsam irgendwie auch ein Ziel, ein Projekt zu haben, an dem man arbeitet. Ich finde, das ist, wo die Magic passiert.
Super. Es war so schön, als ich war jetzt gerade bei Jasmin und ihrem Verlobten Alex in Berlin. Alex hat sehr gut gekocht. Shoutout nochmal. Und ihrem sehr süßen Hund. Und dann haben wir eben drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, boah, es ist schon spannend, wie manche Leute in echt gar nicht so sind, wie sie auf LinkedIn sind. Und dann meinten wir beide so, aber es gibt auch Leute, die in echt mindestens genauso gut sind wie auf LinkedIn, das ist Lena. Und da haben wir uns beide drüber gefreut. Deswegen ja, also Lena, die Leute, die das Glück haben, dich auf der Bühne zu sehen, ich weiß nicht, ob du wieder beim Beyond Economy Festival bist, wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, da zu sein.
Ja, auf jeden Fall.
Falls ihr das Privileg habt, dass Lena Zeit hat, nehmt das wahr.
Und wir sitzen hier im schönen OMR-Podcast-Studio, falls ich das sagen darf.
Ja, unbedingt.
Bei der OMR bin ich auch wieder mit auf der Bühne.
Ah, so nämlich.
Super.
Und ich habe leider Hochzeitstag, deswegen bin ich auf Reisen.
Wichtiger.
Das muss man immer jährlich abwechseln.
Aber ich bin dann als Fanboy da.
Ja, schön, sehr gut.
Wird wieder wahrscheinlich gefragt, Michael, mach mal deinen kleinen Schedule und da werde ich auf jeden Fall dich ankreuzen.
Grandios.
Sehr gut. Ja, wie schön, dass du da warst. Absolutes Privileg. Danke für deine Gedanken.
Danke euch für die Offenheit und für den schönen Raum, den ihr hier geschaffen habt.
Und es fühlt sich an wie... Jetzt bin ich erst warm. Lass uns weiterreden. Das ist ehrlich. Das nach 4 Folgen sagen können. Also das
ja,
ist wirklich,
Wahnsinn. Chapeau an
du hast
euch.
Uns wirklich einen ganz tollen Abend noch beschert. Und ich möchte nochmal betonen, wie wichtig die Arbeit ist, die du machst, die du gemacht hast. Ja, wir reden immer über Diversität, aber Diversität muss zu Inklusion werden.
Ja.
Und nur wenn wir das schaffen, wenn wir es schaffen, auch Diversität psychologisch sicher zu machen, haben wir performante Teams. Weil diverse Teams, die psychologisch unsicher sind die schwächsten Teams, weil die Leute Absolut. Sich zurückziehen.
Ja.
Deswegen ist es so wichtig, diese beiden Dinge zusammen zu sehen. Psychologische Sicherheit und, ich sag lieber, Inklusion.
Ja.
Und toll, dass wir hier eine der ganz großen, nicht nur Stimmen, sondern
Macherin.
Mover, wie war es noch? Mover, Maker und Leader? Mover?
Founder, nein. Leader.
Founder,
alles ist
alles in einer. Danke, dass du hier warst.
Vielen ja. Dank euch für die Einladung.
Und dann würde ich sagen, gönnen wir uns noch ein helles.
Ja, los geht's.
Feiern auch die längste Zuma Meets Puma Folge, die es jemals gab.
Ja, fast eine Stunde, also mit ja. Intro und Outro wahrscheinlich ja. eine Stunde. Ja.
Ja, Prost.
Prost darauf. Euch eine schöne Woche, gebt uns 5 Sterne und gehabt euch wohl. Bis bald.
Tschüss.